D wie digital. Der Podcast vom DIFÜ.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von D wie digital. Mein Name ist Maria Bessler. Schön, dass ihr zuhört. In der heutigen Folge spreche ich mit Stefan Sorkin, erster Vorsitzender des EDFVR, über das Thema Virtual Reality und noch viel mehr.
Herr Sorkin, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich möchte heute anfangen, wie bei jedem Gast, mit drei Fragen. Und Sie antworten einfach, wie es Ihnen in den Kopf kommt. Serie oder Podcast?
Ich bin tatsächlich nicht so festgelegt. Also ich finde, Inhalt sollte spannend sein. Und das hängt davon ab. Podcast ist bei mir die Schiene, wenn ich morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, wenn ich abends mit dem Fahrrad wieder zurückfahre. Das ist so die Hauptschiene, wo ich Podcasts konsumiere. Und dann bin ich immer froh, dass ich was gelernt habe und mehr weiß. Das lenkt einen auch so ein bisschen von dem Hin und Her, kreuzt die Quergedanken im Kopf ab. Und dann kommt man tatsächlich ins Büro und weiß was. Und dann muss man sich wieder nochmal sammeln. Aber dann geht's dann los. Mhm. Serie ist tatsächlich immer auch eher so diese Entspannungsgeschichte, wenn ich nicht ein Buch mir vornehme oder gerade ein Buch habe, wo ich reinfalle, dann tendiere ich zur Serie.
Welche Serie haben Sie zuletzt gesehen?
Die fragen mich Sachen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir eine große Liste gemacht. Ich habe da ein Sendungsbewusstsein. Mr. und Mrs. Smith fand ich tatsächlich, glaube ich, in den letzten Wochen ganz, ganz spannend. Also aber auch eindeutig die Serie, nicht den Film.
Okay, haben wir schon mal einen Serientipp. Stadt oder Land?
Ich bin eindeutig ein Stadtkind, aber fahre auch gerne aufs Land.
Okay. Mhm. Digital oder analog?
Also erstmal grundsätzlich eher digital. Ich habe gerade überlegt von wegen, ob ich mich da auch rausfinden kann und sagen kann, nee, eigentlich mit dazwischen. Aber wenn ich ehrlich bin, ist meine Transformation von analog auf digital abgeschlossen und ich mache es vielleicht daran fest, dass ich früher viel mehr Papier beschrieben habe und das mittlerweile tatsächlich digital mache, weil das hat einen ganz einfachen Grund. Ich kann, wenn ich tippe, das viel besser lesen, als wenn ich es handschriftlich schreibe. Okay. Und damit sind tatsächlich auch die Notizen, die ich mir mache, sind ein bisschen nachhaltiger, weil ich es ja tatsächlich auch wiederfinde und lesen kann.
Gut, das ist ja eine gute, habe ich glaube ich noch nie gehört, diese Begründung anhand der oder wegen der Handschrift, aber ja, gefällt mir ganz gut. Sie haben die drei Fragen überstanden, jetzt wird es einfacher, jetzt wird es entspannend. Wir reden heute über das Thema Virtual Reality, Augmented Reality, über Reality eigentlich, aber irgendwie nicht so, wie wir sie vielleicht uns so ganz klassisch vorstellen. Und ich dachte, wir schauen uns erstmal Begriffe an, weil wir beide sind vielleicht ganz firm da drin in den Begriffen oder Sie noch mehr als ich. Aber was ist eigentlich Virtual Reality? Fangen wir doch mal mit dem Begriff an.
Ja, ich würde gerne die anderen Begriffe direkt mit dazu nehmen, die Konfusion mal richtig am Kochen zu halten. Also wir sind die Branche, die VR, AR, MR, XR, Immersive Media, Metaverse, Spatial Computing und seit neuestem aus Beschluss der EU-Kommission auch die Web 4.0-Branche. Wir sind so die Branche mit der höchsten Dichte an Buzzwörtern, die es so gibt. Jedes Jahr ein neues Buzzword. Und das macht es nicht wirklich einfacher zu erklären, was wir machen. Die meisten kommen bei Virtual Reality, kommen die noch irgendwie mit. Das hat man irgendwo mal noch ein bisschen gelernt. Also die Virtualität, man geht irgendwie in einen virtuellen Raum rein und der ist ganz anders und da kann man machen und da kann man tun. Und diese virtuelle Realität kommt meistens aus dem Computer und das ist so ein Raumkonzept. Also man geht von der gelebten Realität in eine virtuelle Realität. Ja. Augmented Reality war dann tatsächlich eher so ein technischer Schritt. Und bezeichnet eine Situation, wo man die Gardinen oder den Vorhang einer virtuellen Welt aufmacht. Man sieht die reale Welt, aber diese reale Welt wird bevölkert von digitalen Objekten. Und das können einfach nur Requisiten sein, das können interaktive Objekte sein, das können aber auch Avatare und hinter Avataren stecken Menschen sein.
Okay, also zum Beispiel so wie Pokémon Go, ne? Vor einigen Jahren. Oder auch, ich glaube, bei IKEA kann man das mittlerweile auch machen, dass man sein Wohnzimmer scannt, hochlädt, wie auch immer, als Foto und sich dann die Couch reinsetzt und schaut, ah ja, guck mal, so würde das aussehen.
Ja, also jetzt von der Technikseite her, bei virtueller Realität hat man einen Raum, erschafft man einen Raum und platziert den Anwender in diesen Raum. Hat er auch, also immer dieses Element, Props, also Requisiten, Gegenstände im Vordergrund, im Hintergrund, wo auch immer. Also vom Stuhl bis hin zum Baum, bis hin zum Schloss, bis hin zum irgendwas. Dann hat man interaktive Objekte, die schon ein bisschen komplexer sind. Also ein Auto, was langfährt, ein Drachen, der da rumtobt, eine Maschine, mit der man interagieren muss, was auch immer. Wie gesagt, in der Virtualität, ne, hat man diesen geschlossenen Raum und dann hat man ein Environment, das wäre, glaube ich, der Fachbegriff, wo man einen Boden hat, wo man einen Hintergrund hat, wo man einen Horizont hat, wo man einen Himmel hat, die Sterne hat, Sonne, Mond und so weiter. Und dann zieht man diesen Vorhang des Environments zurück und es bleiben im Prinzip nur die digitalen Objekte. Interessant ist eben, dass rein technisch es so ist, dass man eben eine Raumgeometrie, also die Raumgeometrie der Umgebung, die um sie rum ist, die muss man aufnehmen, die muss man berechnen, damit man den User dort platzieren kann und diese Objekte platzieren kann. Aber muss mal ganz ehrlich sein, wir versuchen nicht mehr ganz so in diesen Schubladen zu denken. Also nicht mehr dieses getrennte VR, AR und dann die einzelnen Definitionen durchzugehen, weil wir gemerkt haben, dass es mehr verwirrt, als dass es klärt. Und dass wir als Branche tatsächlich relativ fließend zwischen VR und AR und all diesen anderen Geschichten weiterdenken und arbeiten. Ach so, ein Element habe ich noch vergessen. Das vergesse ich immer. Das sind Informationen. Also das ist auch nochmal ein wichtiges digitales Objekt. Und wahrscheinlich werden die meisten, wenn sie Augmented Reality irgendwann mal erleben und erleben werden, in ihren Alltag dann vor allem Informationen angezeigt bekommen. Das kann auch sowas sein wie ein Navigator, der ihnen sagt, von wegen, so jetzt mal rechts und jetzt mal links. Und wollen sie ein Fahrrad nehmen oder einen Bus oder einen Scooter oder was auch immer.
Okay, und dann wahrscheinlich auch, wenn Sie das Fahrrad nehmen, dauert das so und so lange. Wenn Sie den Scooter nehmen, dauert es so und so lange.
Genau.
Ja.
Ja, Spatial Computing ist der räumliche Zugang zu einer digitalen Computersphäre, wo wir diese ganzen Objekte eben im Raum platzieren, wo wir nicht mehr in die Computerwelt reingucken über Bildschirme, sondern wir eine Umgebung haben und diese Umgebung wird von diesen digitalen Objekten. Ich sage nochmal, ne? Also Props, also Requisiten, digitale Objekte. Ich vergesse es diesmal nicht, ganz wichtig, Informationen. Und als viertes Element Avatare oder Personen, die mit denen wir zusammen interagieren.
Das heißt, anstatt den Computer oder meinen Schreibtisch aufzuklappen in Form meines Computers, mache ich sozusagen jetzt wie einen Schrank auf und gehe in meinen Schreibtisch rein.
Nee, sie setzen eine Brille auf oder eine
Genau,
Kontaktlinse
ja, das
auf
ist.
oder und merken, dass in ihrer Welt auch digitale Objekte vorhanden sind und digitale Objekte verortet sind und mit diesen interagieren sie.
Okay,
Das ist das
also.
Gleiche, als ob sie, also wenn sie ein Requisit haben, wenn sie einen Stuhl haben oder eine Schreibmaschine haben oder irgendwas haben, dann platzieren sie das im Raum und dann setzen sie sich drauf und dann haben sie vielleicht auch ein digitales Objekt, mit dem sie interagieren. Ein Sportgerät zum Beispiel oder ein Trainer und der macht mit ihnen sitzen auf den Stuhl, den sie dahingestellt haben und dann machen sie Sport mit ihren Trainern oder mit dem virtuellen Gerät oder was auch immer, was sie machen können.
Okay, Sie sind ja Vorstand beim EDI EDF.
EDFVR.
Genau, danke schön.
Das ist ein furchtbares Wort und ich habe am Anfang gedacht, von wegen, liebe Kollegen, ihr habt einen vollkommenen Knall. EDFVR, das kann man nicht aussprechen. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das dann flüssig konnte.
Okay.
German Association for Virtual Reality. Auf Englisch habe ich nochmal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das auf Englisch konnte. Und dann habe ich aber gemerkt, scheiße nochmal, der Name hat so alles Deutsche, was wichtig ist. Da steht drin Deutscher, da steht Fachverband und das, was wir machen, Virtual Reality. Und tatsächlich ist das ein super Türöffner, weil die Leute relativ schnell begreifen, was wir machen, was wir tun.
Sie haben gerade eben gesagt, es schon viele Sachen oder coole Sachen gibt, die man machen kann, die Sie auch bei Kunden schon umgesetzt haben oder vielleicht auch machen. Haben Sie da ein Beispiel, was Ihnen vielleicht besonders gut gefallen hat? Oder wo Sie sagen, boah, das?
Ja, also ich glaube, dass, also die ersten, vielleicht mal so ein bisschen historisch, die ersten Sachen, die ich gesehen habe, war eine Anwendung von Audi, wo die ihre Mitarbeitern geschult haben, Kisten einzupacken, weil die gemerkt haben, dass sie mit dem beim Versand Schwierigkeiten hatten. Die Sachen, die Ersatzteile waren nicht richtig eingepackt und deshalb gab es Schäden und dann musste man die Sachen richtig einpacken. Das waren so die ganz einfachen Sachen. Und wir haben relativ viel in viele Anwendungen, Experiences heißen die bei uns, so im Bereich Training. Also wie mache ich irgendwas? Und die ersten Trainings waren eben sehr, sehr darauf orientiert, ich habe Bewegungen, ich habe Bewegungsmuster, ich habe Abläufe und die muss ich eben machen. Und das sind immer noch sehr viele, sehr spannende Sachen. Also wenn Sie jemand beibringen wollen, ein Hochspannungswerk, da eine Sicherung auszutauschen, dann macht das Sinn, das Training in VR zu machen. Denn wenn da jemand einen Fehler macht und die Sicherung falsch einbaut, dann trifft bald die Überschlagsladung nicht ihn, sondern nur seinen Avatar. Ja. Das tut nicht weh, aber der Lerneffekt ist eben durchaus gegeben. Also man kann Menschen auf einmal bei einem Training in VR auch Fehler machen lassen und bezahlt damit nicht mit dem Leben seiner Schützlinge oder dadurch, dass Produkte zerstört werden oder Maschinen zerstört werden. Das sind viele Trainings, die so in diesem Bereich, wie mache ich irgendwas, wie nutze ich Maschinen, wie nehme ich zum Beispiel einen Feuerlöscher und bekämpfe Feuer. Also es gibt, glaube ich, unendlich viele Anwendungen, die einen beibringen, wie man einen Feuerlöscher benutzt.
Okay.
Feuerwehren waren da sehr rege und haben da sehr viele Mittel akquiriert, weil es anscheinend wirklich ein wichtiges Thema ist, Feuerlöscher. Das nächste, was ich sehr spannend fand, war, dass man eben auch im Bereich der sozialen Interaktion arbeiten kann. Also wie gehe ich zum Beispiel mit einer Klasse um, wo Schüler unruhig sind, wo die Klasse mich zur Weißglut bringt. Also eine soziale Interaktion, bin als Lehrer, komme in die Situation rein und muss dann soweit interagieren, dass die Schüler, dass ich diese Klasse beruhige und mit denen dann tatsächlich arbeiten kann. Aber eben auch, das wäre jetzt der Klassiker, wie sind Verkaufsgespräche, wie mache ich die, wie bahne ich die an, wie führe ich die fort, wann gebe ich Möglichkeiten dem Kunden an die Hand, wo er wählen kann, wann führe ich ihn, wann muss ich aber auch Druck rausnehmen und so weiter. Also das sind sehr, auch sehr spannende Sachen in Bezug auf der sozialen Interaktion. Mich beeindruckt hat, was auch vor ein paar Jahren war, eine Firma Ultraschall zusammengebracht mit VR oder vielmehr, sie sind schwanger, sie kriegen eine VR-Brille auf und sehen auf einmal ihr Kind, weil das Gerät, das Ultraschallgerät, das so umsetzt, dass die Zweidimensionalität des Ultraschalls in die dritte Dimension umgesetzt wird und dann können sie tatsächlich auch das Kind schon sehen.
Cool.
Ja, das finde ich auch.
Aber wird das dann zum Beispiel nur für werdende Mütter genutzt oder auch?
Ultraschall wird auch bei den Herren mit Prostata und so weiter benutzt. Also ja. Da gibt es viele Anwendungen, die man da machen kann. Ich kenne das auch von einem Hersteller aus dem Rhein-Sieg-Kreis, die stellen Folienschweißmaschinen her. Die haben damit tatsächlich während Corona ihre Produktion gerettet, weil die hatten ganz viele Maschinen, die überall standen und haben dann ihre Leute zurückgeholt während Corona, haben es aber geschafft, über Remote Assist tatsächlich die Maschinen, die da standen, in Betrieb zu nehmen, abzunehmen und das Training zu machen und so weiter.
Okay.
Das finde ich sehr spannend. Dazu braucht man, kann man Augmented Reality nutzen.
Ja.
Und dann merken sie auch von wegen, dass das von den Endgeräten vielleicht auch nicht ganz immer so festgelegt ist. Also man muss nicht immer eine VR-Brille oder eine AR-Brille nehmen, sondern das geht eben auch mit dem Handy und mit dem Tablet.
Mhm.
Wichtig ist tatsächlich, dass die, dass beide miteinander agieren können, dass derjenige, der supportet, auch sieht, was derjenige, der supportet wird, sieht.
Ja.
Und dass man damit eben diese Probleme, die man hat, weit entfernt mit dem Problem der Mobilität oder unter eben nicht mit dem Problem der Mobilität lösen kann.
Also ich überlege gerade, das heißt, diese Technologien retten, das klingt jetzt so hochtrabend, aber sie retten auch wirtschaftliche oder retten Firmen, zum Beispiel in Corona. Sie erweitern die Zusammenarbeit weltweit, sodass man nicht mehr überall hinreisen muss, sondern das alles auch online machen kann. Und man kann sein Baby schon sehr früh sehen.
Ja, genau. Also das die große Überschrift ist ja jetzt mit diesen Remote Assist und mit all diesen Sachen, ist, da gibt es zwei große Überschriften. Das eine ist Mobilität. Also wenn sie virtuell oder digital irgendwo sind, dann müssen sie ja nicht hinreisen. Das hat einen hohen Nachhaltigkeitseffekt. Videokonferenz sind ja schon irgendwie ganz, ganz cool und haben schon eine ganze Menge da gebracht. Aber natürlich ist, wenn man den Gegenüber im Raum sieht und räumlich aufnehmen kann, ist natürlich die Qualität der Kommunikation besser.
Ja.
Und da wollen wir eigentlich hin. Also wir wollen eigentlich eine gute Kommunikation haben und vielleicht wollen wir nicht eine Stadt weiterfahren oder ein Land weiterfahren oder einen Kontinent weiterfahren.
Ja.
Vielleicht macht das so Sinn. Manchmal macht es auch Sinn, jemand als Person zu sehen und wahrzunehmen. Ja. Aber je besser die Qualität und die Wahrnehmungstiefe ist, desto besser.
Okay, also aus Nachhaltigkeitsgründen sollten wir das schon mal integrieren in unser Leben. Gibt es noch andere Gründe, warum wir das mehr in unser Leben integrieren sollten?
Also Relevanz strategisch ein bisschen in Zukunft. Nur mal, das mag auch gerade klar kriegen. Ich glaube, die Interaktion mit digitalen Systemen kann nur besser sein. Und sie sollte nicht in die Richtung gehen, dass immer mehr, immer dichter, immer komplexer, immer wilder. Ich glaube, es macht Sinn, dass wenn man die Analogie des Schreibtisches nimmt, dass man den Schreibtisch aufräumt, damit der Kopf klar bleibt.
Mhm.
Eine Welt mit mehr VR und AR und XR und so weiter und auch mehr Metaverse, dass wir vielleicht es schaffen, das menschenfreundlicher zu machen, indem wir nicht die Komplexität hochfahren, sondern indem wir die Komplexität humaner gestalten.
Mhm.
Das ist ein hehrer Anspruch. Mal gucken, ob wir das schaffen. Die Tendenz geht eher in die Richtung von wegen, hau rein den Scheiß und los geht's. Und mehr ist, je bunter, je schriller, ne, je hektischer, desto mehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch so ein Management von Silence durchaus einen Wert hat.
Das heißt, unser Realitätsbegriff wird sich dann aber auch verändern in den nächsten Jahren, Jahrzehnten.
Ja. Philosophisch oder nicht philosophisch?
Gerne philosophisch.
Die Fähigkeit des Menschen, und deshalb hat er überlebt, ist nicht seine Fähigkeit, es so zu lassen, wie es ist, sondern sich zu entwickeln und sich anzupassen. Natürlich werden wir uns auch in die Richtung, werden wir uns in Bezug auf Informationsaufnahme, in Bezug auf die Frage, wie wir denken, wie Denkstrukturen sind, entwickeln und diejenigen, die das besser können, werden Vorteile haben und werden das an ihre Kinder weitergeben. Das hört sich immer so weird Science-Fiction-mäßig an. Aber natürlich nehmen wir nicht alle mit.
Mhm.
Meine Mutter war die analogste Person dieser Erde. Meine Mutter hat es geschafft, in ihr Leben nicht zum Geldautomat zu gehen. Und wenn ich momentan mir Verwaltung und Politik anhöre, wie die sich vorstellen, wie irgendwas funktionieren soll, und dann gucke ich da hin und denke an meine Mutter und denke von wegen, was soll die denn machen, wenn die kein Handy haben? Also wie sollen die ihre Steuererklärung machen und so weiter? Ja. Also da merken wir schon, dass wie viel wir da mitdenken und nicht mitdenken. Mhm. Wie brutal wir da auch schon eigentlich sind. Ich habe damit kein Problem. Ich bin jetzt 58. Mhm. Ich komme damit noch relativ gut zurecht. Das wird auch noch in die nächsten so ein Jahrzehnt sicher auch noch ganz gut funktionieren. Mhm. Aber das ist die Entwicklung der Gesellschaft und die findet in der Mitte irgendwo statt und dann muss man angucken von wegen, wie das an den Rändern aussieht.
Ja.
Ich habe ja lange meiner Mutter versucht beizubringen, mit dem Smartphone oder mit dem Tablet umzugehen. Mhm. Bis ich begriffen habe von wegen, dass meine Mutter ganz andere Sachen interessant fand. Das war okay. Ja. Oder finde ich okay. Also in Sefas sind nicht alte Menschen, die das Digitale nicht gewohnt sind und nicht mehr, also sind die nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen und auch am Fortschritt trotzdem beteiligt. Man muss natürlich, man darf sie nicht alleine lassen. Das ist das Problem.
Ja. Wenn Sie jetzt sagen, die Zukunft dieser Technologien in 3 Wörtern beschreiben müssten, welche 3 Wörter würden Sie da nutzen?
3. Die machen es mir schwer. Schnell, weich, unscharf?
Schnell? Ich habe das zweite nicht verstanden.
Weich, unscharf?
Okay. Warum?
Also schnell geht in die Richtung, weil natürlich man versucht, Prozesse schneller zu machen und Geschwindigkeit und Zeit ein wichtiger Faktor ist. Weil der Grad des Konkreten im Digitalen, das ist, also die Sachen sind noch so, also es geht eher in die Richtung unscharf, die Sachen sind noch nicht so konkret, wie sie konkret sein könnten, sondern sie kristallisieren sich aus den noch, also sie müssen noch konkreter werden, sie sind noch so ein bisschen unscharf, sie sind vielleicht jetzt visuell schon scharf, aber die sind noch nicht als Objekte 100% so, wie sie in der Realität sind. Okay. Also schon ziemlich gut. Ich habe gestern das Gegenteil behauptet bei einer Veranstaltung, wo ich gesagt habe, von wegen Virtual Production, das sieht doch schon absolut geil aus und das stimmt auch, aber da gibt es noch eine gewisse Unschärfe und Konkrete. Weich, weil ich das Gefühl habe, von wegen, dass wir gebremst werden im Fortschritt, dass es vielleicht auch ganz gut ist, gebremst zu werden, aber dass es auch lästig ist und wie das, ich manchmal das Gefühl habe, von wegen, dass ich vielleicht nicht gerne so weich gebremst würde, sondern tatsächlich eher straightforward weitergehe und schneller werde.
Das wäre schon ein schönes Abschlusswort. Ich habe jetzt aber zum Abschluss trotzdem noch eine weitere Frage, und zwar die nach Ihrer App oder Website des Monats.
Das ist eine gute Frage. Mein Hidden Champion bei allen digitalen Sachen, die ich so sehe, ist Zotero.
Mhm. Können Sie kurz erzählen, was es ist?
Open Source ist ein Dienst der Universitäten, ist ein System, um Zitate zu verwalten. Mhm. Und es gibt, das ist ja interessant, keine andere Möglichkeit, tatsächlich mit anderen Menschen Bookmarks besser auszutauschen als über Zotero.
Okay.
Man hat einen Client auf dem Rechner und man hat ein Plugin im Browser. Und wenn ich auf Ihre Seite gehe, Dann drücke ich auf den Knopf und dann setzt er mir ein Bookmark in mein Verzeichnis rein. Ich kann mehrere Bibliotheken haben, die kann ich mit manchen teilen, die kann ich aber auch nur für mich haben. Zotero ist super. Zotero ist echt das Ding, wo ich sagen würde, schmeißt eure Bookmark-Sammlungen und euren Bookmark-Dingens raus, nutzt Zotero, teilt mit anderen Menschen spannende Links als Redaktion, schreibt die Links nicht unten drunter, schreibt da einen Hashtag zu Zotero, macht das quasi selber, was früher mal Yahoo war, nämlich eine sehr coole Linksammlung.
Das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank.
Weitere Informationen zu unserem Gesprächspartner findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gern bei difi.de vorbei. In den DIFI-News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag. Und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen auch zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gern und bis zum nächsten Mal.